Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Folge des Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Und wir fangen mit dem Spiel an, was auch den Anfang des Spieltags gemacht hat. Das war Crystal Palace gegen Liverpool. Natürlich auch das Ergebnis, was am meisten herausgestochen ist, wenn man sich den Spieltag anschaut. Da gab es nämlich einen knackigen 7:0 Erfolg der Liverpooler bei Crystal Palace. Und die Aufstellung hat schon etwas verwundert, gleich zu Beginn. Da hat nämlich Mo Salah die Pause bekommen, was Klopp ja eigentlich relativ selten macht, einen von den drei Stürmerstars zu schonen. Dafür ist Minamino in die Startelf gerückt. Er hat es danach auch gerechtfertigt mit den zwei Toren. Da kommen wir gleich noch zu. Aber die Rotation war natürlich auch dem Fakt geschuldet, dass bald Weihnachten auch in England der Fall ist. Und dementsprechend gibt es den Boxing Day, das heißt viele Spiele in wenigen Tagen. Liverpool muss nämlich dreimal spielen innerhalb von 8 Tagen. Dementsprechend hat Kloppo seinen Stürmern da eine kleine Pause gegeben.
Unfassbares Spiel. Also das Ergebnis sagt alles. 7:0 auswärts zu gewinnen ist eine Riesenleistung. Also es erinnert wieder an das Meisterjahr. Super Fußball gewesen, extrem effektiv. Wenn wir einfach vorne anfangen, Minamino mit dem Startelf-Einsatz hat auch das erste Tor erzielt, also sofort auf sich aufmerksam gemacht. Sein allererstes für Liverpool in Pflichtspielen. Und damit als Japaner schreibt er auch Geschichte, weil es da ja noch nicht so viele gab. Sonst, wenn man sich die restlichen Torschützen anguckt, alles wie immer, Roberto Firmino getroffen, Mané getroffen, auch Salah getroffen, als er eingewechselt wurde, sogar doppelt. Und da geht der Tipp an alle raus, Highlights gucken, denn das zweite Tor von Salah, wunderschön.
Ja, du sagst alles wie immer, aber die drei haben ja lange Zeit erstmal nicht so funktioniert gehabt in dieser Saison als drei Gestirn. Jetzt klappt es anscheinend wieder und sie schießen die Tore. Das muss ja auch definitiv ein positives Signal sein für Klopp.
Ja, ist es. Also, dass jetzt wieder alle in Form kommen, ist extrem wichtig. Vor allem, du hast es angesprochen, die nächsten Wochen werden ja wichtig.
Ja, viele sagen ja auch, dass die Phase um Weihnachten die entscheidende Phase ist in jeder Saison. Da entscheidet sich, wo langfristig die Reise hingeht. Nachher kam ja auch noch Mo Salah drauf und hat seine zwei Tore gemacht. Jetzt ist er wieder Erster, was die Torschützenliste anbetrifft. Und ich denke, Mo Salah in Topform, den braucht es auch, wenn Liverpool nochmal Meister werden will. Im Moment sieht es da wiederum ganz gut aus. Sie sind wieder Erster mit einigen Punkten Abstand. Was denkst du nach diesem 7:0? War das jetzt aussagekräftig oder war es einfach nur wahnsinnig schlecht von Palace auch?
Ich glaube, es ist schon sehr aussagekräftig, weil mit so einer komfortablen Vorsprung, ich glaube 5 Punkte sind es jetzt, in diese wichtige Phase zu gehen, kann extrem Kraft geben. Es war ein unfassbar überzeugender Auftritt und auch Henderson noch als Captain getroffen. Also es passte alles zusammen, es war ein Abend wie gemalt für Liverpool.
Ich würde es jetzt aber auch trotzdem nicht zu hoch aufhängen, weil man muss ja auch einfach sagen, der Gegner war Crystal Palace. Die Mannschaft von Roy Hodgson, da weiß man ja auch nie, was man bekommt. Ist eine absolute Wundertüte, die Truppe. Sie haben ja eigentlich auch einen ganz guten Sturm, die Londoner, mit Ayew und Zaha. Und ja, an einem guten Tag können die auch jeden schlagen und gegen jeden viele Tore erzielen. Aber Roy Hodgson ist auch einfach ein Trainer. Da weiß man, der wird jetzt keine Wunder mehr vollbringen auf dieser Welt, was Fußball angeht. Der ist kein Visionär. Man weiß, man wird vielleicht eine solide Saison spielen mit ihm. Aber ich denke, wenn Palace da in die Zukunft blickt, dann definitiv ohne Roy Hodgson. Und dementsprechend würde ich das 7:0 jetzt auch nicht zu hoch aufhängen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Trotzdem natürlich ein Sahnetag für Liverpool und eine Kampfansage.
Auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall auch eine Kampfansage an die Konkurrenten. Namentlich als Erster ist da Tottenham zu nennen, die ein Spitzenspiel hatten gegen Leicester. Da war ja auch vorher schon der Blick drauf gelegt, ob Mourinho seine Taktik ändern würde, weil er ja häufig, wenn es gegen die Big Six geht, sehr defensiv steht. Und er hat es gegen Leicester genauso gemacht, hat seine Taktik überhaupt gar nicht verändert, was definitiv schon eine Überraschung war, weil man fragt sich ja auch, ob er seine Taktik überhaupt nochmal ändern will in dieser Saison. Und es hat ja auch irgendwie überhaupt nicht geklappt, weil Leicester auch wahnsinnig eklig gespielt hat. Was würdest du sagen, wie war das Spiel von Tottenham insbesondere?
Ja, kein gutes Spiel. Also war insgesamt ein zäher Auftakt. Gerade die erste Halbzeit kaum Sachen passiert. Ich glaube, das einzige Highlight war, dass Kane nach einer Ecke mal gut zum Kopfball kam. Aber war auch irgendwie zu erwarten. Also ich hatte ein bisschen die Befürchtung, eigentlich ja ein super Matchup. Aber wenn man sich die Ausrichtung anguckt, beide wollen defensiv stehen. Eigentlich hat keiner Lust, viel Ballbesitz zu haben. Und wenn dann so Teams aufeinandertreffen, ist das nun mal schnell ein zäher Kick. Vielleicht noch kurz zur Aufstellung, weil eigentlich alle Prominenten waren auf dem Platz. War die Madison bei Leicester, Kane, Son bei Tottenham. Also es war extrem viel individuelle Klasse auf dem Spielfeld. Man hätte so ein geiles Spiel sehen können, aber war es eben nicht.
Also ich fand es auch wahnsinnig enttäuschend, muss man wirklich ehrlich sein, weil ja anscheinend beharrt Mourinho auf seiner fußballerischen Meinung. Und das ist natürlich schon irgendwie schade, wenn man sich, du hast es gerade eben gesagt, diese tollen Spieler anschaut, die er auch zur Verfügung hat. Das ist natürlich für den allgemeinen, für den neutralen Beobachter nicht so schön. Und ich mag Mourinho ja eigentlich sehr, aber ob man mit dieser Taktik sich einen Meister vorstellen kann, der nur mauert und dann auf Konter setzt, weiß ich auch nicht. Und vor allem, ja, die Taktik scheint ja auch gar nicht mehr zu greifen, die er so favorisiert. Das ist ja auch natürlich ein Teil seiner Taktik, dass Kane sich häufig hier nach hinten fallen lässt, um sich die Bälle tief abzuholen. In diesem Spiel hat es dazu geführt, dass keiner mehr in der Box war von Leicester und dementsprechend konnte man auch einfach keine Torgefahr mehr entwickeln. Wie würdest du das sehen? Findest du das generell gut, wenn sich ein Mittelstürmer tief fallen lässt? Jetzt in diesem Fall Kane, oder würdest du ihn auch ganz klar in der Box sehen?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, dass Kane unter Mourinho nochmal einen Riesenschritt gemacht hat. Also er ist ein wesentlich kompletterer Spieler geworden. Und diese Facette mit drin zu haben, sich auch mal fallen zu lassen, fürs Team zu kämpfen, ist sicherlich an sich positiv. Also ich tue mich jetzt auch ein bisschen schwer mit deinem Rundumschlag. Ich sehe das Ganze nicht ganz so kritisch. Ich glaube, dass die Taktik sogar okay ist, auch gegen solche Teams, weil Leicester ist ja keine Laufkundschaft, also auch ein starkes Team. Und noch dazu sagen, wir stellen uns eher nach hinten, kann man machen. Aber dann mit ganzer Überzeugung. Also was mir fehlt, war diese letzte Durchschlagskraft, diese letzte Überzeugung in jedem Zweikampf. Also ich finde, sie wirken einfach ein bisschen ausgepowert.
Und wenn man so spielt, wie Mourinho spielt, dann muss defensiv einfach die Null stehen. Oder man darf sich vielleicht maximal ein Gegentor erlauben. Aber vor allem das 1-0 durch Leicester war ja durch einen extrem dummen Elfmeter verursacht von Serge Aurier, der dann seinen Spieler einfach in den Rücken fällt im Strafraum. Also saublöde Aktion.
Ja, genau. Vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, es war eine Spielsituation völlig ohne Torgefahr. Der Ball dümpelt eigentlich am 16er-Eck herum.
Keine Gefahr, ja.
Überhaupt keine Gefahr. Und dann springt Serge Aurier dem Gegner in den Rücken. Also komplett unnötig. Spiel lief auch erst weiter,
Der
weil
Elfer wurde nicht gegeben, muss man
so
ja auch
komisch
zuerst sagen.
aussah, ja.
Es war ein offensichtliches Foul und vor allem auch so eine dämliche Aktion von einem erfahrenen Verteidiger wie Aurier. Und dann guckt sich das der VAR nochmal an und kommt zu der einzig richtigen Meinung, das muss ein Elfmeter sein. Allein schon für die Blödheit. Und den hat Vardy auch dann ganz trocken in die Mitte gehauen, wie er es ja häufig macht. Da frage ich mich auch häufig, was Torhüter sich denken mittlerweile bei Elfmetern, weil immer mehr Schützen ja auch in die Mitte schießen und vor allem auch so ein Schlitzohr wie Vardy. Also ich finde, da muss man mit rechnen mittlerweile, aber sie entscheiden sich trotzdem immer noch für eine Ecke.
Ja, es ist eben auch nur eine Variante. Und ich glaube, als Torwart spielt auch immer mit im Kopf, dass wenn du in der Mitte stehen bleibst und der Schütze schießt in der Ecke, dann ist es so eine vertane Chance. Also ich finde, da kommt man sich immer blöd vor.
Ist ja auch ein bisschen peinlich, vielleicht unter Umständen. Das 2-0 von Leicester war eben auch ein extrem, ja, blödes Tor aus Tottenham-Sicht. Da köpft Vardy nach einem langen Ball Alderweireld an, der den Ball dann ganz unglücklich ins eigene Tor leitet. Also es gibt einfach so Tage anscheinend, da läuft gar nichts, ne?
Ja, ich habe mir das Tor auch nochmal angeschaut und es war eigentlich ein Konter ohne jegliches Tempo.
Ja.
Also Leicester ist 3 gegen 7, einen langsamen Konter gefahren, Albrighton ist über rechts gekommen, wartet dann nur, bis Vardy den einen Laufweg macht, chippt ihn rein. Auch nicht besonders gut, also eigentlich überhaupt keine Torgefahr. Vardy kriegt es irgendwie hin, schräg in der Luft liegend den Ball rüber zu kriegen und dann, ja, ganz bitter macht er ein Eigentor.
Ja, auch zur Pause kam bei den Tottenham Hotspurs Gareth Bale aufs Feld in der 46. Minute, von dem sich ja immer noch sehr viele, ja, sehr viel erwarten. Ich bin da mittlerweile nicht mehr ganz so gutgläubig und ich denke einfach, seine besten Tage sind vorbei. Einfach durch die lange Zeit, die er am Spielfeldrand saß und gar nicht in Ligaspielen beteiligt war. Und er konnte auch überhaupt gar nichts ausrichten. Man würde ja nominell eigentlich meinen, diese Offensive, bestehend aus Son, Kane und Bale, die ist meisterwürdig. Aber von Bale kam da auch überhaupt gar nichts. Meinst du, er kriegt nochmal die Kurve in diesem Jahr?
Vielleicht ein bisschen unpopuläre Meinung, aber ich glaube, dass ein Positionswechsel gut tut. Also ihn wieder zurück nach links hinten zu ziehen, wäre eine Idee. Oder mal in Sturmzentrum.
Links hinten?
Ja, ich sehe ihn eher links hinten als links vorne, weil offensiv kommt zu wenig, er kriegt sich nicht durchgesetzt, aber er hat physisch zugelegt und auch im Zweikampf kann er da sein mit seinem Tempo. Also ich weiß nicht, links vorne im Moment keine Chance.
Nee, die Frage ist ja auch, wie sehr er noch will. Weil die Premier League ist einfach mittlerweile eine Liga, da muss man einfach 100% wollen, wenn man da auf dem Rasen steht. Und er hat nun mal schon sehr viel erreicht. Und man hat es ja auch gesehen, bei Real Madrid, da wollte er nicht mehr unbedingt involviert sein. Ja, schwierig einfach, mit so einer Mannschaft oder mit so einem Spieler dann Großes zu erreichen. Also ich persönlich muss sagen, ich glaube da jetzt nicht mehr dran, dass er nochmal kommt. Es wäre den Spurs zu gönnen, die ja auch sein Gehalt zum Teil mitfinanzieren. Aber das wird sich einfach zeigen müssen.
Würdest du den Transfer denn als Ganzes kritisieren? Also kannst du es auch nicht nachvollziehen, so einen an sich schon gescheiterten Spieler nach Tottenham zu holen?
Also ich hätte es nicht mehr gemacht. Ich hätte nicht mehr geholt. Ich verstehe natürlich auch den Gedanken dahinter. Ist ja auch zum Teil immer Romantik mit dabei im Fußball. Er hat ja den Aufstieg geschafft bei den Spurs. Und dann nochmal so eine Rückkehr. Das kann man ja auch ganz gut so inszenieren. Aber ich bin einfach nie so ein Fan davon, alte Spieler nochmal zurückzuholen zu einem Verein, wo sie schon mal waren. Man hat es gesehen in der Bundesliga auch mit Götze, mit Hummels, beim BVB. Das klappt einfach nicht mehr so, ja, wie man sich es vorstellt und wie es auch mal war. Und dementsprechend sehe ich das nie so gut. Oder findest du den Transfer jetzt eine Bombe?
Nein, da bin ich bei dir. Vor allem ein Spieler, wo man ja auch so ein Gehalt zahlt und wo so viel Aufmerksamkeit, der immer wieder auf sich zieht, unnötig da so Unruhe reinzubringen. Also Tottenham ist ja ein extrem solider Club, die an sich wenig Geld ausgeben für ihre Spieler. Und ja, da nochmal so ein Unruheherd mit reinzunehmen, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und auch die Leistung spricht ja nicht dafür, dass man da jetzt irgendwie was Dauerhaftes draus machen sollte.
Nee, irgendwie nicht. Das stimmt. Genau, wir haben ja schon Liverpool besprochen, da sind 7 Tore gefallen in dem Spiel. Es gab aber noch ein Spiel, wo mehr Tore gefallen sind und das hieß Manchester United gegen Leeds United. Das endete 6:2 im Old Trafford. Und da kann man vielleicht mal ganz kurz einen geschichtlichen Exkurs machen. Und zwar zwischen diesen beiden Vereinen besteht ja noch heute eine wahnsinnig große Rivalität und die rührt schon zurück aus dem 15. Jahrhundert, als sich die beiden Grafschaften damals um die englische Krone geprügelt haben. Und ja, die Rivalität besteht noch bis heute, wahrscheinlich nicht mehr aus den Gründen, aber sie existiert noch. Das Derby oder dieses Spiel gab es ja jetzt zum ersten Mal seit über 15 Jahren durch Leeds Abstinenz in der ersten Liga, wurde mit Spannung erwartet, weil es natürlich auch so ein Clash von zwei Fußballphilosophien ist. Man United, die ja mit ihrem eigentlich gut besetzten Team trotzdem auf Konter setzen und Leeds United mit ihrem wahnsinnig kraftvollen und dynamischen Spiel, die laufen ja auch am meisten in der ganzen Liga. Ich fand's spannend. Wie hast du die Paarung vor dem Spiel gesehen? Hast du da Vorteile auch schon für Man U gesehen oder dachtest du, das ist ein bisschen ausgeglichener?
Ich habe es als 50-50-Spiel eingeschätzt und ich fühle mich eigentlich auch ziemlich bestätigt. Also klar, das Ergebnis spricht jetzt eine andere Sprache, aber wenn man sich das Spiel anschaut, die Spielanteile, die Dynamik, Leeds hat das eigentlich auf den Platz gebracht. Sie wurden halt nur bestraft, weil Man United wesentlich effektiver, kälter war. Leeds-Spiel an sich, ich bin ein riesen Leeds-Fan. Also mit so viel Intensität zu spielen, mit so viel Offensivdrang als Aufsteiger, absolut fantastisch.
Marcelo Bielsa, der Trainer von Leeds, ist ja auch bei der Welttrainerwahl ziemlich weit vorne gelandet. Ich muss da sagen, ich bin da kein Fan von. Ich verstehe den ganzen Leeds-Hype nicht. Es ist ein Aufsteiger und sie haben lange nicht mehr in der ersten Liga gespielt, ja. Es ist ein wahnsinnig großer Club mit einer wahnsinnig großen Tradition, ja. Aber jetzt gerade stehen sie in der zweiten Hälfte der Tabelle, haben mittlerweile 17 Punkte geholt aus 14 Spielen. Das ist jetzt keine astronomische Bilanz. Wenn man sich mal im letzten Jahr zum Beispiel Sheffield United angesehen hat, die ja als Aufsteiger um Europa mitgespielt haben, da war natürlich noch ein bisschen mehr vorhanden, was die Tabellenposition anging. Natürlich spielt Leeds diesen furiosen Fußball, aber verstehst du diesen Leeds-Hype so im letzten Detail?
Ja, du hast es angedeutet. Ich denke, es geht nicht darum, wie viele Punkte sie holen, sondern wie sie spielen. Das Wie, also man hat ja einen extremen Kult auch um den Trainer, wie sie auftreten. Es sind so Kleinigkeiten, als Bielsa auf der Pressekonferenz einfach seine Aufstellung verrät. Das sind so Geschichten, die machen die einfach unfassbar sympathisch. Und ein super starkes Team, also auch individuell extrem spannende Spieler dabei mit Bamford, mit Phillips. Bamford vorne auch mit einer interessanten Geschichte, der auch ein extrem intelligenter Mensch ist, der andere Sachen machen könnte, der ja einen riesen Abschluss gemacht hat. Also extrem interessante Persönlichkeiten im Verein und dann gepaart mit dieser Spielweise ein super Club.
Auf jeden Fall. Also dieses ganze Gewese um Bielsa, das nervt mich einfach ab und zu, wenn er da auf seinem Eimer sitzt und dann vermarktet Leeds noch den Eimer und gibt den als Merchandising an die Fans raus und so. Kann man alles machen. Ich bin da jetzt kein so großer Fan von. Und man muss ja auch sagen, am Ende des Tages haben sie jetzt von Man U eine ganz schöne Packung bekommen. Also 6-2, das kriegt man da auch nicht alle Tage. Und ich muss ja auch sagen, das Spiel fing ja auch so wahnsinnig, ja, unglaublich eigentlich an. Mit McTominay, der da einen Premier League-Rekord sogar aufgestellt hat, ne?
Genau, er hat in den ersten 3 Minuten doppelt getroffen. Also ich glaube, der Rekord wird auch für die nächsten Jahre stehen. Eine unfassbare Leistung.
Als Sechser, ne?
Wer es gesehen hat, auch Hammer-Tore. Also das erste Distanzschuss aus 20 Metern, den er über den Schlappen rutschen lässt, rechts unten, wunderschönes Tor. Das zweite fast noch schöner, den er super mitnimmt, wirklich in Mittelstürmer-Manier. Du hast dann auch diese Wucht gesehen, die er mitbringt, die Dynamik. Ich glaube auch, dass Solskjaer das mit eingerechnet hat und deswegen McTominay und James mit reingebracht hat, weil er wusste, es wird ein schnelles Spiel von Seite zu Seite mit vielen Kontern. Also glaubst du, dass da auch eine gewisse Absicht hintersteckte?
Ja, also vor allem die Aufstellung von Daniel James hat ja viele überrascht, der ja im letzten Jahr einige Spiele gemacht hat, da auch zum Teil überzeugt hat, aber in diesem Jahr noch nicht so zum Zuge kam. Er hat ihn jetzt auf rechts außen aufgestellt und das ist ja einfach ein wahnsinnig guter Konterspieler. Der hat ja eine Pace, das ist unglaublich und es passt auch einfach extrem gut zu Solskjaers Konterspiel. Und dementsprechend hat es einfach gut gepasst, dass James da die Chance bekommen hat. Und er hat sie auch genutzt, hat das Tor auch gemacht. Aber natürlich insgesamt auch einfach nicht gut verteidigt von Leeds, ne?
Ja, viel zu naiv. Also gerade am Anfang, du kannst in den ersten 3 Minuten nicht 2 Tore kassieren. Mhm. Wenn du merkst, ich gerade so unter Druck, dann grätschst du den 3-mal um, bevor der am 16er ist. Also irgendwie, ja, insgesamt wirkt die Mannschaft einfach noch nicht reif genug, mit dieser Spielleistung auch regelmäßig die Punkte zu holen. Also sie werden nicht absteigen, es ist immer noch eine solide Mannschaft mit viel individueller Klasse. Aber dieses letzte bisschen, um eben gegen Teams wie United mitzuhalten, das fehlt mir im Moment noch.
Was ich noch festhalten würde, dass Man U dieses Leeds-Konzept vollkommen ausgehebelt hat, weil Leeds spielt ja dieses wahnsinnig offensive Pressing. Und damit konnte Man U überraschenderweise ja unglaublich gut umgehen. Über Fred, der dann häufig die Konter eingeleitet hat, McTominay, der dann die langen Wege gemacht hat, um die Stürmer zu unterstützen. Und sie haben sich da gefühlt in der ersten Halbzeit jedes Mal draus befreit. Und das ist dann ja auch eine Frage, wie weit man dieses Spiel dann noch durchziehen will von Marcelo Bielsa, wenn man merkt, es klappt überhaupt gar nicht in so einem Spiel, ne?
Ja, ich bin trotzdem Fan davon, seiner Linie treu zu bleiben. Also Leeds hätte ja genauso gut nach dem 3-0 aufhören können, Fußball zu spielen und hätte anfangen können, sich hinten reinzustellen oder irgendwie die Spielart umzustellen. Aber machen sie eben nicht. Sie bleiben sich treu, sie fahren diese Linie klar und eindeutig. Und man hätte ja auch wechseln können, defensiv, aber machen sie nicht. Sie spielen Fußball bis zur letzten Minute, haben sich belohnt, noch 2 Tore gemacht. Und ich finde, wenn andere Mannschaften 6-2 verlieren, dann ist das Urteil meistens verheerender, ja, als es bei Leeds ist, weil sie eben immer dieser Linie treu bleiben.
Wenn ich Leeds schaue und die hinten liegen, dann denke ich auch immer so, die können noch zurückkommen. Ne? Das hat man ja auch irgendwie immer seltener im Fußball, dass man denkt, ja, die könnten das noch schaffen. Aber bei Leeds denkt man ja auch nach einem 3-0 häufig noch, nee, ich schalte noch nicht ab.
Ja, genau, diese Mentalität ist unfassbar. Und auch die Spieler passen dazu. Also man, mit dem Alioski links hinten, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff, aber eigentlich ein Zehner, der umfunktioniert wurde, ein extrem dürrer Typ. Also wenn man den mal spielen sieht, man würde nie drauf kommen, dass der links hinten spielt, aber irgendwie passt es.
Hat einen wahnsinnig tollen linken Fuß. Ich bin ein großer Alioski-Fan. Ich bin aber noch größerer Calvin Phillips-Fan im defensiven Mittelfeld von Leeds. Der wollte ja nach dem verpassten Aufstieg vor 2 Jahren eigentlich in die Premier League wechseln. Damals war Aston Villa an ihm dran. Und man hat ihn auch wohl schon von einem Wechsel überzeugt gehabt, aber er ist dann ja, trotz des schlechteren Gehalts bei Leeds geblieben und hat gesagt, ja, wir wollen das jetzt schaffen mit Leeds und ich bleibe auch ja, trotz weniger Geld am Ende des Tages. Und es hat sich ausgezahlt, sie sind aufgestiegen und ich bin ein wahnsinnig großer Calvin Phillips-Fan, der ja auch mittlerweile Nationalspieler ist und das Spiel einfach ordnet. Und das braucht es ja auch in so einem wahnsinnig furiosen Spiel. Und dann kommen wir nochmal zum Spiel selbst. Da haben dann die Tore gemacht für Man U, McTominay mit einem Doppelpack, Bruno Fernandes ebenfalls mit einem Doppelpack, Lindelöf, der Innenverteidiger, und Daniel James. Die Tore kamen auch von überall, ne? Also Verteidiger, Stürmer, alles dabei.
Ja, absolut. Auch viele Varianten drin gewesen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man ein Tor 4-mal gesehen, sondern große Varianz. Aber ein Beispiel, man kassiert ein Tor nach einer Ecke und das geht viel zu leicht. Also als Aufsteiger darfst du nicht so leicht die Tore kassieren. Und auch wenn du dieses Offensivspiel durchziehst, musst du gucken, dass du immer eine defensive Grundstabilität drin hast. Und das haben sie im Moment nicht. Also mich hat das schon ein bisschen erschreckt, wie einfach das geht. Weil United ist jetzt auch nicht bekannt, dass sie jedes Spiel 8 Tore machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber was würdest du sagen, wo könnte die Reise hingehen von Leeds im ersten Premier League-Jahr? Sie haben jetzt, wie gesagt, nach 14 Spielen 17 Punkte, haben 7 Spiele verloren. Also sie haben 2 Spiele mehr verloren, als sie gewonnen haben. Wo kann es hingehen? Europa vielleicht sogar oder nee?
Glaube ich nicht dran. Also ja. Ich glaube, dass Teams, die so offensiv spielen mit so viel Dynamik, auch jetzt unter diesem engen Zeitplan sehr leiden werden. Ja. Also sie investieren so unfassbar viel in so einem Spiel. Also die hören ja nicht auf. Nach 40 Minuten, die schrauben die Laufleistung nochmal nach oben und verlieren extrem viel Energie. Ich weiß nicht, ob sie das halten können. Ich glaube es nicht.
Nee, ich glaube es auch nicht. Es wäre ihnen zu gönnen, weil so eine erfrischende Spielweise ja häufig gerne gesehen wird. Gerade wenn man sich jetzt mal Tottenham zum Beispiel anschaut mit Mourinho, der dann nicht so viel Furioses spielt. Aber wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Und wir kommen jetzt zu den Ergebnissen dieses Spieltags. Da haben wir schon kurz besprochen. Crystal Palace verliert gegen Liverpool mit 0-7. Dann verliert ebenfalls Southampton mit Ralf Hasenhüttl gegen Man City mit 0-1 zu Hause. Everton gewinnt gegen Arsenal mit 2-1. Also Artetas Kragen wird immer enger bei Arsenal. Und man fragt sich, wie lange er da wohl noch im Sattel bleibt. Was glaubst du? Gibt es Arteta noch ein paar Spiele Zeit oder der muss bald liefern, ne?
Wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Ich bin eigentlich ein Arteta-Fan und ich glaube auch, dass das Projekt an sich klappen könnte. Ich sehe das Problem eher in der Kaderplanung, in der individuellen Klasse. Die Ansprüche passen nicht zu dem, wie eingekauft wird, wie gemanagt wird. Also da läuft ganz, ganz viel falsch, aber es auf den Trainer zu lenken, finde ich Schwachsinn.
Aber die Ergebnisse kommen ja einfach nicht, ne? Also sie spielen Spiel um Spiel und man denkt sich, ja, wenn, also ein Unentschieden wäre schon mal nicht schlecht gewesen in Everton, wo ja auch nicht viele Punkte holen, aber dann verlieren sie wieder mit, ja, jetzt nicht einem Bombenauftritt, um es mal so zu sagen. Schwierig. Dann gab es Newcastle gegen Fulham, 1-1. Das gleiche Ergebnis bei Brighton gegen Sheffield United. Sheffield United nach wie vor letzter mit jetzt 2 Punkten. Tottenham verliert gegen Leicester mit 0-2. Man United gewinnt gegen Leeds mit 6-2. West Brom mit dem neuen Trainer Sam Allardyce konnte den Trainereffekt nicht nutzen. Verliert zu Hause mit 0-3 gegen Aston Villa, was mittlerweile auf Position 9 steht und noch 2 Spiele in der Hinterhand hat. Wenn Aston Villa beide Spiele gewinnen würde, würden sie Zweiter sein, das am Rande. Mittlerweile steht es bei Burnley gegen Wolverhampton 2-0, kurz vor Ende des Spiels. Und heute am Montagabend kommt noch die Partie Chelsea gegen West Ham. Das wäre es gewesen mit diesem Spieltag, mit dem 14. Spieltag. Jetzt bald geht es ja in die heiße Phase um Weihnachten. Da sind wir natürlich auch wieder für euch am Start mit sehr spannenden Partien, wie zum Beispiel Leicester gegen Man United oder Arsenal gegen Chelsea. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.